Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat gestern Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er wird für die Ermordung von etwa 300.000 Menschen in der westsudanesischen Region verantwortlich gemacht. Auf der anderen Seite steht der Internationale Strafgerichtshof selber unter Druck. 9 Mitarbeiter, darunter 6 Richter und der Chefankläger des Gerichtshofs, wurden von US-Präsident Trump mit Sanktionen belegt, weil sie Ermittlungen gegen US-amerikanische und israelische Beamte führen. Moskau hat als Reaktion auf einen Haftbefehl gegen Putin im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Haftbefehle gegen Mitarbeiter des Strafgerichtshofs erlassen. Und außerdem ist Ungarn aus dem Internationalen Strafgerichtshof ausgetreten. Wir sprechen also über eine Institution, die für einen ein Meilenstein internationale Gerechtigkeit ist und für andere ein politisiertes Machtinstrument. Aber was bedeutet Legitimität im Fall einer internationalen Einrichtung überhaupt? Auf welchem Fundament ruht die Autorität dieses Strafgerichtshofs? Und was sagt es darüber aus, wenn erst Strafbefehle gegen mächtige Staatschefs erlassen werden und dann andere Staaten erklären, sie würden diese niemals vollziehen? Über diese Themen sprechen wir jetzt mit dem Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag zusammen.
Zunächst mal beginnen wir ganz grundsätzlich. Worauf basiert eigentlich die Legitimität des Internationalen Strafgerichtshofs?
Mit dem Wort Legitimität haben Sie schon eines der Hauptprobleme des Internationalen Strafgerichtshofes angesprochen. Denn die meisten unserer Zuhörer wissen eigentlich gar nicht, was der Internationale Strafgerichtshof eigentlich ist und wo er angesiedelt ist. Man muss eigentlich ein bisschen zurückgehen vom Strafgerichtshof zu einem ganz anderen Gerichtshof, der auch in Den Haag sitzt. Und zwar ist das der IGH. Das ist der Internationale Gerichtshof der UNO. Von dem hört man relativ wenig. Und man muss jetzt Folgendes wissen. Der UNO-Gerichtshof, insoweit eine kleine Ausführung vorneweg, ist das Erbe des Völkerbundes. Und zwar ist es ein Gerichtshof, der sich für Streitigkeiten zwischen Staaten entscheidet. Also Staaten können Parteien sein, keine Privatpersonen, keine Unternehmen und vor allem auch keine NGOs. Und der nächste Punkt, bei diesem Gericht muss die Zuständigkeit da sein, wenn beide Staaten, also die beteiligten Staaten, zugestimmt haben. Entweder vorneweg oder durch eine Unterwerfungsklausel. Und hin und wieder machen die auch Gutachten. Man hört relativ wenig von dem Gerichtshof. Aber, und jetzt kommt der ganz wesentliche Punkt, der ihn später unterscheiden wird von dem Internationalen Strafgerichtshof. Der ist in 193 UNO-Mitgliedstaaten sozusagen Teil der rechtlichen Regelung, wenn man UNO-Mitglied ist. Und jetzt muss man wissen, in der UNO befinden sich, wenn ich nicht 193 Staaten sehe, sondern die Anzahl der Einwohner, über 8,1 Milliarden Menschen. Das heißt übersetzt 99,47% der Weltbevölkerung sind und leben in UNO-Mitgliedstaaten und nur 43 Millionen nicht. Und wenn wir uns die Länder angucken, die nicht dabei sind, dann sind das sogenannte unvollendete Staaten, so Taiwan, China-Streit, Kosovo, Sahara, Türkische Republik Nordzypern und dann so Teile wie Transnistrien, Somaliland. Und da gibt es auch so Sonderfälle wie Palästina und auch der Heilige Stuhl ist nicht Mitglied der UNO und damit auch nicht dieses Gerichtshofes. Warum hole ich damit aus? Der Strafgerichtshof, der Internationale, ist nicht Teil der UNO, was manche glauben, weil der hört sich ja so international an, sondern ist gegründet durch das sogenannte römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Das war also eine Vereinbarung von Staaten, die außerhalb der UNO, und jetzt fängt das Problem an, einen Strafgerichtshof gründen wollten, durchaus mit angestoßen von den USA, aber es sind nur 125 Vertragsstaaten da. Das hört sich erstmal ziemlich viel an. Aber wir müssten uns ansehen, welche Staaten nicht Mitglied dieses Internationalen Strafgerichtshofes sind. Es sind schon 70 Staaten. Und hier reden wir nicht von den Cookinseln. Hier reden wir von den USA, China, Russland, Indien, Israel, Indonesien, Algerien. Und die Nichtmitglieder repräsentieren etwa 4,5 Milliarden Menschen. Das heißt also, mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung ist nicht im Internationalen Strafgerichtshof vertreten. Und damit fängt das Legitimitätsproblem an.
Wenn der Internationale Strafgerichtshof nicht so legitimiert ist, wie er sich immer geriert, und wenn es alles so schwammig ist, warum machen wir dann so ein großes Aufhebens darum?
Weil der Internationale Strafgerichtshof aus meiner Sicht, das sind aber jetzt meine Worte, ziemlich imperialistisch unterwegs ist, weil er nämlich eine Hoheit beansprucht für Nichtmitglieder, wenn sie Taten verüben, behauptet auch nur verüben, auf dem Gebiet eines anderen Staates, der vielleicht Mitglied ist. So, und jetzt wird zu Unrecht aus meiner Sicht hier Donald Trump ständig angegriffen. Ich möchte das auch kurz erklären. Also die Gründungsposition war so, die USA waren an dem sogenannten Römischen Statut 1998 aktiv beteiligt. Und jetzt nochmal kurz nachdenken, ne? 98 war Präsident Clinton. Und der hat es zwar unterzeichnet, das Römische Statut, hat es aber sich nicht mehr getraut, dem amerikanischen Senat zur Ratifikation vorzulegen. Und 2002, also lange bevor man von Trump als Politiker gehört hat, erklärte die Bush-Regierung gegenüber dem UNO-Generalsekretär, die USA betrachten die Unterzeichnung als Unsignature. Also wir sind nicht dabei. Und das Kernproblem der USA schon damals, der ICC könnte US-Soldaten oder Funktionsträger und deren Verbündete oder Söldner verfolgen, wenn mutmaßliche Verbrechen auf dem Gebiet eines Vertragsstaates stattfinden. Und jetzt muss man wissen, Afghanistan ist beispielsweise Vertragsstaat. Und damit wäre genau der Punkt gekommen, amerikanische Soldaten, und da fing der erste große Streit an, wurden ermittelt und verfolgt vom Gerichtshof für Taten und angebliche Taten in Afghanistan. Und deshalb haben die Amerikaner das schon weit vorausgesehen. Die haben 2002, also nochmal, wir reden wieder lange vor Trump, ein sogenanntes American Service Member Protection Act erlassen. Und zwar heißt der unter Juristen der Hague Invasion Act. Und das ist eigentlich so ein richtig schöner Marines-Name. Der sagt nämlich Folgendes: Im Notfall erlaubt das Gesetz dem amerikanischen Präsidenten, Den Haag mit Waffengewalt einzunehmen und mögliche amerikanische Gefangene zu befreien, ausdrücklich per gesetzliche Genehmigung des amerikanischen Kongresses. Das ist also schon mal eine Ansage. Und weil die Amerikaner das natürlich nicht nur so machen, aber es auch verhindern wollten, die haben natürlich keine Lust, mit den Marines in Holland zu landen, haben die mit einer Menge von Staaten aufgrund Artikel 98 des Römischen Statuts Verträge abgeschlossen, also sogenannte bilaterale Immunitätsabkommen, die den jeweiligen Vertragspartnern verbieten, amerikanische Soldaten zu verhaften, wenn es soweit käme. Und jetzt wird es besonders delikat. Die haben zwischenzeitlich 100 bilaterale Immunitätsabkommen gegen Den Haag, also gegen den Internationalen Strafgerichtshof, unterzeichnet und davon mindestens 50 Mitglieder. Vertragsstaaten also dieses Strafgerichtshofes. Also mit anderen Worten, dieser Gerichtshof befindet sich seit 1998 im Krieg mit den USA.
Trotz dieser Erklärung, die Sie jetzt abgegeben haben, würden Sie denn sagen, dass der Internationale Strafgerichtshof durchaus auch Erfolge oder etwas Positives vorzuweisen hat? Und wenn ja, was ist das?
Also aus meinem Gesichtspunkt steht dieser Gerichtshof vor seinem faktischen Ende. Der Gerichtshof hat angefangen, indem er, Entschuldigung, wenn wir gerade von 300.000 Toten sprechen, also hat er sich gestürzt auf afrikanische, im Regelfall nicht Diktatoren, sondern Ex-Diktatoren und deren Angehörige und hat die verfolgt und hin und wieder wurden sie ausgeliefert und der bekannteste Fall sind die Jugoslawien-Prozesse. Warum? Keiner hat sich dafür interessiert und damit ist man den Amerikanern nicht irgendwo reingesprungen und auch den Russen nicht, eigentlich niemanden, auch den Chinesen nicht. Also hat man den Gerichtshof gewähren lassen. Und das ist jetzt insoweit interessant. Der erste große Fall war eigentlich der 17. März 2023. Ich musste selbst nachgucken, das Jahr wusste ich nicht mehr das Datum. An dem Tag wurde der Haftbefehl gegen Putin erlassen. Damals war, man erinnert sich, nicht Trump Präsident, sondern Joe Biden. Und der hat nicht laut Hurra geschrien. Der hat gesagt, he's clearly committed war crimes. Und er sagte als nächstes, well, I think it's justified, not recognized by us other. Das war die Aussage von Biden. Das heißt, man hat sich dann nett gefunden, dass man dem Putin da Ärger macht. Aber so eine richtige Begeisterung bei den Amerikanern ist nicht aufgekommen. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Und die Jugoslawien-Intervention der NATO ist grob völkerrechtswidrig gewesen. Und nachher hat man möglicherweise mit den Angeklagten in Den Haag die richtigen Menschen getroffen, aber möglicherweise nicht den richtigen Rechtsweg.
Der Gerichtshof hat Haftbefehle gegen Putin, Netanyahu und auch andere ausgestellt. Einige Staaten sagen offen, das machen wir nicht, das können wir nicht vollziehen, das wollen wir nicht. Was sagt diese Diskrepanz denn auch über die Wirksamkeit des ICC aus?
Dieser Gerichtshof ist aus meiner Sicht etwas größenwahnsinnig geworden. Der hat geglaubt, was in seiner Satzung steht, indem er mit, sag ich mal, unwichtigen Menschen, also weltpolitisch gesehen unwichtigen Menschen, so verfahren ist, wir wissen beispielsweise jetzt wieder Anklage gegen Sudanesen oder Somalier zu erheben, das ist nicht besonders mutig. Aber in dem Moment, wo sie gegen echte weltpolitische Mächte, also Russland und die USA angehen, ist die Sache zu Ende. Und der Trump sagt ganz klar, Netanyahu und Gallant, gegen die beiden ist ja unter anderem Haftbefehl ausgeführt worden, da kümmern wir uns nicht drum. Und wenn Sie jetzt beispielsweise letzten Fotos von Friedrich Merz sehen, wie er freundlich mit dem Netanyahu zusammensitzt, ja, eigentlich müsste sein Sicherheitsdienst sich jetzt auf den Netanyahu stürzen, die ins Flieger ziehen und mit nach Deutschland nehmen. Das wäre sozusagen der korrekte Weg. Nein, die reden nett miteinander. Niemand nimmt diesen Gerichtshof ernst. Sie können sich erinnern, dass in Ungarn eigentlich ja das Treffen Putin-Trump stattfinden sollte. So, und da hat Ungarn, die ja ausgetreten sind, haben gesagt, ja, ist interessant, aber es interessiert uns nicht. Das heißt, dieser Gerichtshof macht sich immer mehr lächerlich, indem er sich verhebt.
Und was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Sollte man auch aus dem ICC austreten und was hätte das für Folgen?
Die Deutschen werden das natürlich nicht tun. Ich habe mal so einen schönen Satz gelesen. Das heißt, die Deutschen, die haben die Fähigkeit, jede Sackgasse bis zu Ende zu gehen. Das werden die auch hier machen. Aber der Austritt ist sinnvoll, weil dieser Gerichtshof Deutschland und die Amerikaner haben das super erkannt. Ne? Deutsche Souveränität wird durch diesen Gerichtshof beschnitten. Es gibt Gründe gegen Netanyahu, möglicherweise einen Haftbefehl auszustellen. Aber das müssen dann bitte die Deutschen entscheiden und sich nicht als Büttel eines internationalen Gerichtshofs also zu verstehen. Ich glaube, der Gerichtshof sollte ernsthaft aufgelöst werden. Und man sollte sich fragen, ob man nicht auf UNO-Ebene den bestehenden Gerichtshof, der eine viel längere Tradition hat, nicht vielleicht erweitert auf auch eine gerichtliche Zuständigkeit gegenüber Einzelpersonen, dann habe ich auch eine ganz andere Verbindlichkeit mit 99% der Menschheit, die hier vertreten sind.
Aber grundsätzlich ist der Gedanke, und da konnten sich ja, glaube ich, gefühlsmäßig sehr viele auf der Welt oder zumindest in Europa, sagen wir es mal so, damit identifizieren und anfreunden, dass es eine moralische Instanz gibt, die auf europäischen Werten und auch auf einem europäischen Gerechtigkeitsempfinden fußt, wenn es um Völkermorde geht, wenn es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter geht. Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, da schon eine gewisse Einigkeit, dass das verfolgt gehört. Auf welcher Ebene sollte man das denn in Zukunft dann tun?
Sie haben ganz wichtige Schlüsselwörter gerade gelassen ausgesprochen. Westlich, haben Sie gesagt. Ja, dieser Gerichtshof ist westlich dominiert und westlich ohne die USA. Und was ist westlich ohne die USA? Das ist im Prinzip Europa. So, mit anderen Worten, wir haben hier europäische Vorstellungen von Völkermord und Recht zum internationalen und letztlich zur Weltgeltung erklärt. Und als Jurist sage ich Ihnen, Recht ist interessant, aber Recht geht im Regelfall nur so weit, wie auch Macht geht. Wenn die Macht aber schon nicht vorhanden ist, dann sollte man nicht einen Rechtsanspruch formulieren, den man nicht mal ansatzweise einhalten kann. Also mein Vorschlag wäre immer noch, ein UNO-Gericht zu erweitern, das ja vor allem schon vorhanden ist mit dem IGH. Die können im Prinzip ja umziehen auf die andere Straßenseite. Der sitzt ja auch in Den Haag. Das heißt, über die UNO, das ist durchaus ein möglicherweise längeres Verfahren, einen internationalen UNO-Strafgerichtshof zu montieren und den zuständig sein zu lassen. Das hätte auch eine sehr viel größere Rechtsverbindlichkeit für alle Beteiligten.
Sagt der Rechtsanwalt Dirk Schmitz und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich gebe es zurück. Auf Wiederhören.